Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Bei der Fußballweltmeisterschaft, da waren die Mittelamerikaner für zahlreiche Überraschungserfolge gut, aber auf politischer und auf wirtschaftlicher Ebene, da ist die Region eher unter den Verlierern. Die im Schatten der USA stehenden Länder, die finden auf internationaler Ebene wenig Gehör und haben mit großen Problemen zu kämpfen. Gewalt sei da genannt als Beispiel, Drogenhandel, politische Instabilität und Armut und vor allen Dingen Perspektivlosigkeit zwingen zusätzlich auch noch viele Millionen Menschen dazu, jedes Jahr zu versuchen, das Land zu verlassen und Richtung USA auszuwandern. Warum das so ist, was die Hintergründe dieser Situation sind und wie sich das internationale Kolpingwerk für diese Menschen engagiert, das ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Ja, und die Länder, die sind berühmt für ihre unglaublich reiche Natur, grüner Dschungel und geheimnisvolle Nebelwälder, majestätische Vulkankegel und palmengesäumte Sandstrände. Die Rede, die ist von Mittelamerika, also der Verbindung, die von Mexiko über Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panama und Costa Rica bis nach Südamerika reicht. Politisch hört man hierzulande sehr wenig darüber, vielleicht auch, weil die Region für Europa wirtschaftlich nicht allzu interessant ist. Dabei gibt es viel zu erzählen über die Länder, die zwar jedes für sich genommen unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht haben, aber sich doch in vielen Punkten sehr ähnlich sind. Und darüber spreche ich mit Simone Lehmann. Sie ist Projektreferentin für Mittelamerika beim Internationalen Kolpingwerk. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Hallo.
Frau Lehmann, Mittelamerikas Länder sind unterschiedlich, keine Frage, und facettenreich. Trotzdem haben Sie auch einige Gemeinsamkeiten. Welche sind denn das?
Fangen wir mit den schönen, positiven Gemeinsamkeiten an. Es gibt doch schon eine einende Kultur ein Stück weit. Es gibt in all diesen Regionen wunderschöne touristische Destinationen. Einerseits die Karibik, dann aber auch Vulkane, Dschungel. Also vielen Leuten sind die Länder teilweise aus den Reiseprojekten bekannt, auch die historischen Städten, Pyramiden. Dann fällt die Region dann doch auch immer wieder auf, auch in den Nachrichten bei uns, wenn es dann wieder mal zu extremen Gewaltexzessen gekommen ist, die leider doch auch die Gesellschaften prägen. Aber ansonsten sind es in der Tat doch unserer Bewusstsein verdrängte Regionen.
Das Thema Gewalt wird uns gleich auch nochmal gesondert beschäftigen. Eins ist den Ländern ja auch gemein, und das ist die Armut. Also in vielen Ländern herrscht hohe Armut. Woher kommt denn das?
Ja, das große Problem in diesen Ländern ist eben die soziale Ungerechtigkeit. Sprich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es inzwischen immer noch der reichste oder der zweitreichste Mann der Welt ist, ist ein Mexikaner. Es gibt also sehr viel Reichtum in diesen Ländern. Teilweise ist man da durchaus erschrocken, wenn man vor Ort ist und diesen geballten Reichtum auf der einen Seite sieht und an der nächsten Straßenecke wirklich dann die extreme Armut. Und das ist, glaube ich, das, was diese Länder eint. Diese Ungerechtigkeit, die ungleiche Verteilung, einhergehend oft auch mit Korruption, dass man eben nicht genau weiß, wie sind diese Machteliten, die Macht sowohl politisch als auch wirtschaftlich konzentriert sich in den Händen einiger weniger Familien, die diese Macht auch von Generation zu Generation weitervererben, verzahnt eben teilweise mit der Politik eines nicht funktionierenden Demokratiesystems. Man spricht dann oft ja auch von den sogenannten gescheiterten Staaten, einhergehenden Menschenrechtsverletzungen. Das ist leider im größten Teil dieser Länder eine Gemeinsamkeit, bis hin zu Diktaturen und auch Bürgerkriegen, die ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit in den Ländern geherrscht haben.
Woher kommt denn das, dass sich das auch alles in allen Ländern so ein bisschen parallel entwickelt hat? Ist das alles noch ein koloniales Erbe?
Auf jeden Fall hat es mit dem kolonialen Erbe zu tun. Also ich meine, es war ja von der Kolonialmacht Spanien ja auch gezielt gesteuert, dass einige wenige viel Macht bekamen, dass die breite Masse, damals ja oft auch noch indigene Völker, dass die bewusst ausgegrenzt worden sind, denen wenig Rechte zugesprochen worden sind. Auch das Justizsystem ist ja oft auch darauf zugeschnitten, dass es nicht unbedingt der Wahrheitsfindung und auch der Bestrafung von Vergehen dienlich ist, sondern dass die Leute, die eben auch da um die finanziellen Mittel verfügen, quasi das Rechtssystem beugen können oder eben auch, sag ich mal, in die Polizei oder in das Militär hineinwirken, sodass deren Rechtsverletzungen ungesühnt bleiben.
Die Menschen der Mittel- und Unterschicht ziehen aus dieser Erkenntnis der Perspektivlosigkeit häufig die Konsequenz, dass sie in die USA gehen. Also die Migrantenströme sind enorm. Die Menschen, die sich da jedes Jahr auf den Weg machen, die hoffen auf diesen amerikanischen Traum. Sie sind oft in Zentralamerika unterwegs, haben viel Kontakt mit Projektpartnern des Kolpingwerkes. Welche Folgen hat das eigentlich für eine Gesellschaft, wenn weite Teile der jungen Menschen abwandern und überall halbe Familien zurückbleiben?
Also da sehen wir halt eben auch ganz oft mit einer der Ursachen für die Gewalt, dass es kein richtiges funktionierendes Familiengefüge mehr gibt, weil eben der Ernährer, der Vater, auch die Vaterfigur, die gerade auch für männliche Jugendliche doch auch wichtig ist, die ist nicht da, sondern viele der Haushalte werden eben von Frauen geführt. Man weiß eben auch, dass immer mehr inzwischen auch schon Kinder, Minderjährige sich auf den beschwerlichen Weg machen. Und so bedingt sich das System gegenseitig und zerstört eigentlich die funktionierenden Strukturen.
Sie vom Kolpingwerk versuchen jetzt mit vielen kleinen Projekten den Menschen Perspektiven zu eröffnen, dass sie sozusagen eine Alternative sehen zur Abwanderung und zu Hause bleiben. Wie funktioniert das? Können Sie da mal Beispiele nennen?
Ja, es gibt viel eben der extrem armen Bevölkerung leben auf dem Land. Oft reichen die Ländereien nicht aus, um die Familie zu ernähren. Sie betreiben oft eben Subsistenzlandwirtschaft, eben also Landwirtschaft, die primär für die Produktion der eigenen Lebensmittel dient. Also die Lebensmittel werden nicht auf dem freien Markt verkauft. Und da einerseits greifen wir an, dass wir sagen, im Bereich der Landwirtschaft Möglichkeiten erarbeiten, unterstützt auch teilweise von Fachuniversitäten, Landwirtschaftshochschulen, wie man eben diese Art des Anbaus optimieren kann. Dann gibt es aber auch andere Modelle, wo jeder von sich erstmal in sich kehrt und sagt, was ist denn eigentlich mein Talent? Was kann ich gut? Denn jeder von denen hat ein bestimmtes Talent. Und wie kann ich aus diesem Talent, was ich habe, ein Projekt generieren?
Was sind dann Beispiele? Sagen Sie mal was, was Ihnen spontan einfällt.
Also das sind ganz viel diese klassischen Handwerkerberufe, Bäckerei, Schneider, viel aber auch im Einzelhandel, Kleinhandel, Kleinkiosk, Köche und Köchinnen, die ein kleines Schnellrestaurant aufmachen. Vielleicht können wir ja, indem wir uns jetzt bezogen auf Kolping jetzt, sagen wir mal, zusammenschließen und der eine hat zum Beispiel hier schon mal ein gutes Modell entwickelt. Warum können wir nicht alle davon profitieren, indem wir uns da austauschen und gemeinsam das weiterentwickeln?
Und wie diese Projekte im Einzelnen aussehen, das werden wir hier im Laufe der Sendung noch besprechen. Simone Lehmann war das, die Mittelamerika-Referentin vom Kolpingwerk. Vielen Dank. Was hier bei uns in Deutschland in diesem Sommer schon an sintflutartigen Regenfällen runtergekommen ist, das ist schon ganz schön beachtlich. Aber wir müssen ja eigentlich ehrlich sein, wir haben Glück, denn wir haben stabile Häuser, wir haben funktionierende Kanalisationen. Da ist das Ganze zwar ärgerlich, aber nicht existenziell. Ganz anders sieht das aus in armen Ländern. Und jedes Jahr veröffentlicht die deutsche Organisation German Watch einen sogenannten Risikoklimaindex, in dem die Länder aufgelistet sind, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben. Und unter denen sind auch viele zentralamerikanische Länder immer wieder jedes Jahr und zwar ganz weit vorne auf der Liste. Denn die Region, die wird sowohl von Wirbelstürmen als auch von Überschwemmungen und Dürren gleichermaßen heimgesucht. Zugleich sind es aber sehr arme Länder, in denen die Menschen eben kein Geld haben, um sich effektiv vor diesen Wettereskapaden zu schützen. Zum Beispiel durch Dämme oder durch Deiche, durch Bewässerungsanlagen bei zu großer Dürre oder durch den Bau von stabilen Häusern. Und so kommt es, dass ausgerechnet die Ärmsten am empfindlichsten auf die Folgen des Klimawandels reagieren. Das kann auch Rufino Rodriguez bestätigen. Das ist der Vorsitzende des Kolpingwerkes Honduras.
Wir haben zum einen das Problem mit den Regenzeiten. Mittlerweile kann man sie nicht mehr voraussagen und das ist natürlich ein Problem für die Bauern und ihre Ernten. Zum anderen gibt es starke Überschwemmungen, weil viele Wälder abgeholzt wurden und Berghänge keinen Halt mehr haben und abrutschen. Das heißt, immer häufiger gehen Ernten verloren und das hat weitreichende Folgen. Weniger Nahrung, weniger Einkommen, davon ist wiederum auch die Gesundheit betroffen. Der Klimawandel hat wirklich die Lebensgewohnheiten jedes Einzelnen verändert.
de cada persona.
Ja, und das Ungerechte an der Sache, dass nämlich die Hondureños kaum zum Klimawandel beigetragen haben, der wird nämlich vor allen Dingen von den reichen Industriestaaten provoziert. Trotzdem, das sagt Rufino Rodriguez, dürfe man die Verantwortung nicht abwälzen, man müsse auch vor der eigenen Haustür schauen, was da falsch gemacht wurde.
Ich würde sagen, auch unsere Minen haben Anteil an der Umweltverschmutzung und den Klimagasen. Aber ironischerweise haben wir ja noch nicht einmal etwas davon. Denn das sind alles transnationale Konzerne, die unsere Ressourcen benutzen und die Gewinne in die reichen Industriestaaten abführen. Die USA, Europa, Kanada. Auf der anderen Seite haben wir selbst jahrzehntelang die Wälder für Brennholz gerodet und bedenkenlos Pestizide und Chemie auf den Feldern eingesetzt. Das heißt, auch wir haben bewusst oder unbewusst zur Umweltverschmutzung beigetragen.
So, und an diesem Punkt setzt das Kolpingwerk Honduras an. In Kursen zum Beispiel oder Weiterbildungsmaßnahmen, da sollen die Menschen lernen, wie man einerseits mit den veränderten Klimabedingungen umgeht, andererseits aber auch umweltbewusster wird. Deswegen hat das Kolpingwerk ein Abkommen mit der Zamorano-Universität in Honduras. Vor allem Landwirtschaftsexperten, die werden da ausgebildet und dort lernen die Menschen, wie man die Ernten vor den Wettereskapaden besser schützen und auf den Klimawandel reagieren kann.
Para nosotros, especialmente allá en Honduras, para la obra Colpi.
Für uns, vor allem für die Kolpingsfamilien in Honduras, bedeutet das eine große Hoffnung, weil damit die Grundbedürfnisse der Menschen auf dem Land gedeckt werden. Die Ernten werden wieder zuverlässiger, mit ihnen die Nahrungsmittelversorgung und die Einkommen, und das verbessert die Lebensbedingungen der Menschen.
Also ein Ansatz, um auf die veränderten Bedingungen durch den Klimawandel zu reagieren. Und darüber berichtet hat der Vorsitzende des Kolpingwerkes Honduras, Rufino Rodriguez. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit hier bei uns. Ja, und wir haben es soeben schon angesprochen, Gewalt. Das ist eines der zentralen Probleme in Zentralamerika. Wenn man sich die Mordraten anschaut, dann sind die proportional zur Bevölkerungszahl höher noch als zu Bürgerkriegszeiten in den 80er Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Alle paar Minuten, da wird dort ein Mensch erschossen oder stirbt an den Folgen brutaler Gewalt. So wurden zum Beispiel im Jahr 2011 allein in Honduras über 6000 Menschen ermordet. Ähnlich ist die Situation auch in den Nachbarländern und in Mexiko. Das lesen wir ja immerhin hier in Deutschland zwischendurch mal in den Medien, ist die Gewalt infolge des Drogenkrieges ja auch massiv angestiegen. Simone Lehmann ist Mittelamerika-Referentin beim Internationalen Kolpingwerk. Sie ist heute hier bei uns im Studio. Frau Lehmann, Sie sind ja auch oft in Zentralamerika unterwegs. Wie viel merken Sie denn von dieser Gewalt im Alltag?
Sagen wir mal so, das hat man sowieso immer schon. Man muss sich das ja schon so vorstellen, dass eine Antwort der Staaten auf diese extreme Gewalt, schwer bewaffnete Polizei überall präsent stehen hat, sondern halt eben auch das Militär. Von meiner letzten Dienstreise in Honduras, da ist am Ortsausgang ein Militärposten stationiert mit den Maschinengewehren. Das sind direkt drei, die da stationiert sind. Da fährt man dann täglich dran vorbei und wird auch teilweise angehalten, auch wenn man dann noch im Dunkeln unterwegs ist. Das ist so eine Seite, sag ich mal, des mulmigen Gefühls. Man weiß über die Korruptheit des Militärs und der Polizei, sieht die wirklich schwer bewaffneten, geringverdienenden Staatsbediensteten, wo man immer so einen Restzweifel hat, inwieweit sie dann nicht vielleicht auch wirklich gekauft sind. Dann gibt es immer wieder brenzlige Situationen, wo dann unsere Partner, ich bin dann ja Gott sei Dank nie alleine unterwegs, sondern eben mit den vor Ort tätigen Mitarbeitern, die aus dieser Region stammen, die dann ein Stück weit das auch besser einschätzen können, die sagen, hier hätten wir gerne Polizeischutz, trotz dieser zwiespältigen Einstellung der Polizei gegenüber, oder hier halten wir nicht an, hier werden die Autos grundsätzlich immer an jeder Ampel verriegelt. Also es gibt einerseits diese ständige Präsenz, nicht der tatsächlichen Gewalt, aber dieser gefühlten Gewalt, dieser Bedrohungssituation. Es gibt Maßnahmen, die man treffen kann, um das zu reduzieren, einzuschränken. Aber ganz jüngst in der Tat, in den letzten 2 Wochen hatten wir mehrere Vorfälle in Kolping-Einrichtungen in Mexiko mit bewaffneten Überfall, mit Körperverletzung, Einschüchterung.
Wir haben auch schon, oder Sie haben schon die Gründe für die Ausbreitung der Gewalt angedeutet. Klar, die Armut ist hoch, Korruption, Misswirtschaft, zerrissene Familien, weil viele abgewandert sind. Sind das die ausschlaggebenden Gründe für Gewalt? In anderen Regionen der Welt gibt es auch große Armut, aber die Gewaltraten in Zentralamerika gehören ja mittlerweile zu den höchsten der Welt. Wie lässt sich das erklären?
Viele sprechen halt eben auch von einer Verstumpfung der Gesellschaft. Sprich, es sind ja auch Länder, die Bürgerkriegsszenarien hatten, wo die Gewalt über Jahrzehnte herrscht. Diese Gewalt wird sowohl vom Staat selber exerziert, als eben auch von kriminellen Banden, als auch immer mehr von Bürgerwehren, die sich zusammenschauen. Also sprich, Gewalt scheint ein probates Instrument zu sein in diesen Gesellschaften. Und man weiß eben auch, es herrscht halt eine große Straflosigkeit, sodass man einfach keine negativen Konsequenzen damit rechnen muss.
Das heißt im Grunde genommen, jeder setzt sein Recht so durch, wie er die Möglichkeiten hat, mittels Gewalt und Geld. Ein Ausdruck dieser Gewalt sind auch die Jugendbanden, ein Phänomen, was mittlerweile ja sehr typisch ist für Zentralamerika, die sogenannten Maras, die wirklich brutale und ganz archaische Rituale praktizieren. Was steckt hinter diesem Phänomen?
Ja, da streiten sich auch die Soziologen. Es gibt das System der Maras, das wahrscheinlich von Rückmigranten aus den USA zurückimportiert worden sind. Das sind quasi illegale Migranten gewesen. Im Großraum Los Angeles fing es an, da halt auch die Bezeichnungen nach Straßennamen in der Tat. Die Mara M18 und M13, das sind 2 Straßennamen
gewesen. Also 18 und 13.
18 und 13 in Los Angeles gewesen, die dann, als sie zurückkehrten in ihre jeweiligen Ländern, das als einzige Möglichkeit sahen, der Einkommengenerierung für sie. Sie hatten keine Perspektive, sie kamen zurück oder wurden zurück deportiert in ihre Länder und haben dann einfach dieses Gangsystem, also es beruht ja so ein bisschen auf dem US-amerikanischen Gangsystem, in den Ländern soweit installiert. Teilweise sind das auch Eigendynamiken, die da entwickelt haben, sodass sich die Gangs auch gegenseitig bekämpfen. Die jungen Leute suchen halt auch Anerkennung und die erfahren sie in ihren Familien nicht, weil vielleicht der Vater migriert ist, die Mutter mit dem alltäglichen Lebenskampf beschäftigt ist und sie suchen einfach wie eine Anerkennung. Die Gesellschaft insgesamt, die Jugendlichen stigmatisiert, also es ist wirklich auch ein gesellschaftliches Phänomen. Es sind aber bei weitem nicht alle Jugendlichen.
Sie haben vom Kolpingwerk auch Jugendprojekte in Zentralamerika. Inwiefern knüpfen diese Projekte an dieses Phänomen und auch eben an die Problematik, die eben viele Jugendliche haben? Wir haben darüber gesprochen, Perspektivlosigkeit und so weiter. Inwiefern knüpfen Ihre Projekte an diese Problematik an?
Eigentlich sehr, sehr vielschichtig. Also es fängt schon an, dass man sagt, man stärkt die Jugendlichen. Ein gestärktes Selbstbewusstsein macht sie schon mal weniger anfällig für die Gewalt. Es wären natürlich auch Geschlechterrollen angesprochen. Viele dieser Jugendlichen haben zu Hause schon häusliche Gewalt erfahren. Da eben zu sagen, diese Gewaltspirale zu durchbrechen, das wird einerseits mit den Jugendlichen gearbeitet, andererseits eben auch denen beigebracht, was gibt es denn an friedlichen Konfliktlösungen? Dann geht es aber auch darum, denen auch, sag ich mal, die Kenntnisse zu vermitteln, um vielleicht sich eben andere Perspektiven zu eröffnen. Dann auch den Rückhalt im Glauben zu finden und zu sagen, es mag gerade zwar alles schwierig aussehen und perspektivlos zu sein, aber ich kann nicht erwarten, dass der Staat mir hilft. Ich muss selber gucken, denn ich habe meine Talente. Einfach an sich selbst zu glauben, zu sagen, ich kann was und das, was ich kann, auf das sollte ich mich konzentrieren und nicht das, was alle anderen mir sagen, ich bin als Jugendlicher nichts wert für die Gesellschaft, sondern zu suchen, wie kann ich meinen Beitrag in dieser Gesellschaft bringen und dadurch eben auch mich selber nach oben bringen.
Wie funktioniert das konkret? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also gerade mit Jugendlichen läuft auch sehr viel spielerisch ab, auch über Sport oder eben auch, es gibt so eine Art Sternsinger-Aktion, die wir ja auch ähnlich kennen, sodass die Jugendlichen gemeinsam mit Kolping Ende des Jahres Spielsachen, Kleidung, Lebensmittel sammeln und dann Kindern wiederum aus bedürftigen Familien, sehr entlegenen Dörfern als gemeinsame Jugendaktion einen schönen Nachmittag bereiten oder einen schönen Tag bereiten, was den einerseits zeigt, wir können was leisten und wir können anderen Leuten auch Freude bereiten. Und das stärkt das Selbstbewusstsein dieser Jugendlichen unglaublich.
Gewalt als eines der massivsten Probleme in Mittelamerika und wie sich das Coping-Werk für die Jugendlichen engagiert, das hat uns die Projektreferentin Simone Lehmann berichtet. Und eines dieser Projekte, nämlich Bildungsarbeit in Honduras, das schauen wir uns gleich mal näher an hier bei uns in Domradio weltweit. Wir haben soeben schon über das Problem der Gewalt in Zentralamerika gesprochen, die da ein alarmierendes Ausmaß erreicht hat. Hohe Gewaltbereitschaft, auch unter Drogeneinfluss und eine geringe Hemmschwelle beim Gebrauch von Schusswaffen. Das kennzeichnet bis auf einige Ausnahmen eigentlich die ganze Region Zentralamerikas. Ja, und an der Spitze liegt das kleine Land Honduras. Wenn man da das Verhältnis von Morden pro Einwohnerzahl nimmt, dann führt Honduras eine Liste an, die die Vereinten Nationen in jedem Jahr erstellen. Und warum das so ist, darüber habe ich soeben mit der Zentralamerika-Referentin vom Coping-Werk schon gesprochen. Sie sagte, dass es vor allem auch eine Folge der Armut und der Perspektivlosigkeit für junge Menschen ist und dass diese sich immer häufiger kriminellen Banden anschließen. Und deswegen liegt auch ein Schwerpunkt des Coping-Werkes in Honduras auf der Jugendarbeit. Das sagt Irma Beatriz Zamora Cano, die ist da nämlich Bildungsreferentin.
Yo creo que uno de los indicadores que presenta nuestro país.
Ein Problem, das unser Land sehr prägt, ist die sogenannte familiäre Desintegration. In allen Familien gibt es Väter, Söhne, Mütter und Schwestern, die in die USA gegangen sind, um dort Geld zu verdienen. Zurück bleiben auseinandergerissene Familien. Ich glaube, das ist die Wurzel des Problems, die Armut, die Gewalt, die mangelnde Bildung. Darum schließen sich viele Jugendliche diesen Banden an. Das ist einfach eine gesellschaftliche Zerrüttung in unserem Land.
Und das Coping-Werk Honduras, das versucht, diesen Menschen, diesen jungen Menschen, so etwas wie eine Familie zu sein. Dabei ist der Verband noch gar nicht so alt, gerade mal knapp 10 Jahre. Aber mittlerweile gehören ihm schon 54 Coping-Familien mit mehr als 1100 Mitgliedern an. Und einer von ihnen ist Baldomero Hernández López. Das ist der Vorsitzende einer Coping-Familie. Er arbeitet eigentlich als Kaffeebauer. Und das, was er für das Coping-Werk macht, das ist alles ehrenamtlich.
Hay que tomar en cuenta que la sociedad civil en Honduras es débil, pero con la formación.
Man muss bedenken, dass die Zivilgesellschaft in Honduras schwach ist. Das versuchen wir zu ändern. Durch Bildung und durch ein Bewusstmachen von Chancen und Perspektiven. Wir versuchen, die Jugendlichen von der Straße wegzuholen, indem wir ihnen andere Wege aufzeigen, damit sie sich nicht den Banden anschließen. Das Wichtige ist, dass sie etwas tun. Derjenige, der etwas unternimmt, der hat eine Zukunft.
Ser emprendedor. El que es emprendedor.
Und darum bietet das Coping-Werk zum Beispiel Forstprojekte an und es gibt auch eine Kfz-Werkstatt, die junge Männer zu Mechanikern ausbildet oder eine Näherei, wo Frauen ihr Handwerk erlernen können. Das sind zwar kleine Projekte, aber die sind ziemlich wirksam, denn durch die Förderung insbesondere benachteiligter Jugendlicher bietet man den jungen Menschen einen Platz in der Gesellschaft und familiäre Bildung und Bindung in einer Coping-Familie an. Und nicht nur das, sagt Baldomero.
Das Coping-Werk verkündet nicht nur seine Botschaft, wir machen auch was. Denn Worte ohne Taten machen es nur noch schlimmer. Worte, denen Taten folgen, helfen. Und wir wollen Honduras helfen.
Um Zentralamerika geht es heute hier in der Sendung weltweit. Ja, und wir schauen jetzt mal auf Nicaragua. Man hört ja ziemlich wenig hierzulande in unseren Medien über dieses kleine zentralamerikanische Land. Es ist offenbar zu wenig interessant für Politik und Wirtschaft. Das war mal anders. In den 70er und 80er Jahren, da gab es viele, viele Solidaritätsgruppen, nicht nur in der DDR, sondern auch hier bei uns in Westdeutschland. Und es ist fast auf den Tag genau 35 Jahre her. Das ist auch der Grund, dass dort die sandinistische Befreiungsfront über die Diktatur des Somoza-Clans siegte. Das war nämlich am 19. Juli 1979. Damals hatten sich die Sandinisten hehre Ziele auf die Fahnen geschrieben: Bildung für alle, ein Gesundheitssystem und die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit. Das alles wollten sie damals erreichen. So richtig vorangekommen sind sie allerdings nicht, denn sie konnten den bürgerkriegsähnlichen Zustand nicht überwinden. Und dieser Bürgerkrieg, der in den 80er Jahren vor allen Dingen stattfand, der forderte zahlreiche Tote. Der Kampf zwischen den Sandinisten und den Contras, der sorgte außerdem dafür, dass Nicaragua sich wirtschaftlich überhaupt nicht erholte. Und das ist eigentlich bis heute so.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor.
Anfang der 80er Jahre besang Carlos Mejía Godoy seine Heimat. Schönes, kleines Nicaragua, jetzt wo du frei bist, liebe ich dich noch viel mehr, singt er da. Die Sandinisten hatten gerade den Somoza-Clan und ihre Diktatur aus dem Amt gejagt. Der einstige Kommandante von damals, heute ist er Präsident. Daniel Ortega schreibt sich immer noch die Schlagworte sozialistisch, christlich, solidarisch auf die Fahnen. Doch de facto sind in Nicaragua längst Kapitalismus und die ausländischen Investoren eingezogen. Die Ungleichheit wird immer größer.
Bueno, tenemos una historia muy complicada.
Wir haben eine sehr komplizierte Geschichte von Kriegen und Invasionen. Und wir haben nichts aus unserer Geschichte gelernt. Über die Jahrhunderte durchleben wir immer wieder die gleichen Probleme.
Beklagt César Alonso Vargas Godoza, Bildungsreferent beim Kolpingwerk Nicaragua. Fast die Hälfte der Bevölkerung Nicaraguas lebt von weniger als einem Dollar am Tag. Ein Viertel der Menschen kann weder lesen noch schreiben. Und wenn das Land von Naturkatastrophen heimgesucht wird, Überschwemmungen, Wirbelstürme oder, wie erst im Frühjahr 2014, einem schweren Erdbeben, dann sind es wie immer die Ärmsten, die am stärksten betroffen sind.
Das passierte auch, weil viele Häuser hier so alt sind. Es sind Baracken ohne festen Boden, die dem Erdbeben nicht standgehalten haben. Wochenlang hatten wir einen Ausnahmezustand und viele Menschen mussten evakuiert werden. Ihre Häuser mussten abgerissen werden, weil sie einsturzgefährdet waren, um weitere Katastrophen zu verhindern.
Umdenken, einen Wandel anstoßen, das ist es, was das Kolpingwerk in Nicaragua sich auf die Fahnen geschrieben hat. Denn das fehle seinen Landsmännern und Frauen manchmal, beklagt Lenin Domingo Sosa Noguera, der Nationalvorsitzende von Kolping Nicaragua.
Nicaragua ist, como todo país pobre de Latinoamérica, tiene sus paradigmas. Y en este modo de vivir,
Nicaragua hat, wie viele arme Länder, seine eigenen Paradigmen. Und innerhalb dieser traditionellen Ansichten ist es schwierig, dass die Menschen anfangen, Dinge zu verändern, besser zu machen. Das ist eine kulturelle Frage. Viele akzeptieren die Armut als gegeben und unabänderlich. Und es gibt wenig Geist, das zu überwinden, wenig Visionen.
Diesen Mentalitätswandel will das Kolpingwerk anschieben, mit zahlreichen kleinen Projekten direkt an der Basis. Elternschulen zum Beispiel, die die Eltern beraten, wie man erzieht und Werte vermittelt. Oder Hilfe bei der Anlage von Hausgärten. Bildungsreferent César ist viel unterwegs und berät Kolpings Familien im Land, wie man sät, erntet und richtig düngt.
Die Idee des Programms ist es, den Menschen bewusst zu machen, dass sie den Platz, den sie haben, nutzen können. So kann eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung sichergestellt werden. Sie werden ein Stück weit unabhängiger. Und wir zeigen ihnen, wie sie das ganze Jahr produzieren können.
19 Kolpingsfamilien gibt es derzeit in Nicaragua. 10 weitere werden gerade aufgebaut. Um Solidarität geht es dabei, um Entwicklung, die man durch gemeinschaftliches Engagement erreichen kann. Da sind sich die Kolping-Schwestern und Brüder sicher. Nicht nur eine ökonomische Entwicklung, sondern auch eine geistige, sagt der Nationalvorsitzende Lenin.
Estamos promoviendo un cambio de vida. Gracias a la filosofía del padre Adolfo Kolping.
Wir wollen einen Lebenswandel bei den Menschen bewirken mittels der Philosophie von Bruder Adolf Kolping. Wir verbinden das Praktische mit dem Spirituellen. Also, wir versuchen den Menschen klarzumachen, wir sind zwar von dieser Welt, aber wir sind nur auf der Reise. Denn Kolping-Mitglied zu sein, ist eine Lebensform.
Porque ahora Kolping es un modo de vivir.
Domradio, die Sendung weltweit. Zentralamerika ist heute unser Thema hier und wir haben viel gesprochen über Armut und Gewalt, weil das auch die tatsächlich die zentralen Probleme dieser Region sind. Ein Land, das da allerdings völlig rausfällt und in dem Zusammenhang eigentlich auch nie genannt wird, ist Costa Rica. Schlechte Nachrichten aus Costa Rica sind selten, denn Costa Rica ist so ganz anders als seine Nachbarn. Armut, Gewalt, Korruption, Wirtschaftscrash, das alles scheint es da nicht zu geben. Zumindest erfahren wir das hier bei uns nicht in den Medien. Und Costa Rica schmückt sich gerne mit seinem Image, die Schweiz Lateinamerikas zu sein. Und warum das so ist, das erklärt Katja Fernandez-Mena. Das ist die Koordinatorin von Colping Costa Rica.
Bueno, creo que ha sido clave el deseo de los costarricenses de no tener ejército.
Der zentrale Grund ist natürlich, dass sich Costa Rica irgendwann gegen eigene Streitkräfte entschieden hat. Das erlaubt dem Staat zahlreiche Investitionen in anderen Bereichen. Andere Länder geben viel Geld für das Militär aus. Bei uns geht dieses Geld beispielsweise in die Bildung, das Gesundheitssystem und in die soziale Sicherung. Wir haben also mehr Mittel für den sozialen Bereich.
Mientras otros países quizás tienen que invertir más dinero en armamentos, Costa Rica tiene la posibilidad de invertirlos en la parte social.
Also Staatsgelder müssen nicht für Rüstung ausgegeben werden, weil man in Costa Rica nach dem Bürgerkrieg 1948 das Militär abgeschafft hat. Und seit Anfang der 50er Jahre wurde das Land durchgehend demokratisch regiert und eine Reihe von Konflikten, die wurden gewaltfrei gelöst. Während also die Nachbarstaaten in den 80er Jahren alle im Bürgerkrieg und im Chaos der Bürgerkriege versanken, herrschte in Costa Rica Ruhe und das Land, das erklärte damals seine Neutralität und setzte sich sogar für den Frieden in Zentralamerika ein. Trotzdem hat auch Costa Rica natürlich seine Probleme. Die liegen vor allen Dingen im ökologischen Bereich, denn lange Zeit litt das Land unter großflächigen Waldrodungen, die den Kaffee- und Bananenplantagen weichen mussten. Und deswegen ist das auch einer der Schwerpunkte der Arbeit des Colpingwerkes in Costa Rica.
Bueno, nosotros trabajamos dentro de un contexto de conservación, ¿verdad? Siempre pensando en la conservación del ambiente.
Wir arbeiten viel im Bereich Umweltschutz. Dazu gehören auch Weiterbildungsprogramme mit Kindern, Jugendlichen, Frauen und Bauern. Um ein Bewusstsein für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit zu wecken, damit die Menschen lernen, verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen. Das ist ein wichtiges Thema für die Costa Ricaner.
Also Umweltschutz ist ein zentrales Thema in Costa Rica und für das Colpingwerk in Costa Rica. Aber es gibt sie natürlich auch in Costa Rica, die Armut und die Ungleichheit. Zwar nicht in dem Maße wie in den Nachbarländern, aber auch in Costa Rica leben rund ein Fünftel der Menschen in Armut, erklärt Katja Fernandez-Mena.
Die Probleme, die wir haben, sind Arbeitslosigkeit und Bildung. Es gibt zwar Schulen, aber nicht alle Kinder haben die Chance, eine Schule zu besuchen. Manchmal wohnen sie einfach in so entlegenen Gebieten. Und da setzt das Colpingwerk an, um diesen Menschen eine Alternative aufzuzeigen.
Ja, und der Colpingsverband in Costa Rica, der ist klein, genauso wie das Land, aber natürlich sehr effektiv und er macht viele kleine und wichtige Projekte, auch wenn es ihn noch nicht lange gibt. Vor allem der Anfang, der war schwierig, aber mittlerweile sind die Costa Ricaner auch offen für die Ideen von Adolf Colping. Das sagt zumindest die Koordinatorin Katja Fernandez-Mena.
In este momento es mejor que al principio. Porque al principio quizás se entendió la obra Colping como una obra que podía aportar dinero para algo.
Jetzt funktioniert es besser als am Anfang. Damals dachten viele, das Colpingwerk sei wie viele andere Hilfsorganisationen, die Geld bringen. Aber darum geht es uns ja gar nicht. Aber wir arbeiten zusammen mit der Kirche und so langsam verstehen die Menschen, dass wir hier keine Projekte organisieren, sondern dass sie selbst aktiv werden müssen und wir sie dann unterstützen. Dass es um das Gemeinsame geht und um die Verwirklichung gemeinsamer
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Um Mittelamerika geht es heute hier bei uns. Und über ein Land haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gehört auch nicht so richtig zu Mittelamerika, streng genommen. Also wenn man es geografisch oder politisch betrachtet. Aber für das internationale Colpingwerk gehört Mexiko trotzdem zu Mittelamerika. Von Mexiko über die Karibik bis Costa Rica haben sich nämlich die Kolpingsverbände zu dem regionalen Netzwerk SECAMEX zusammengeschlossen, weil man natürlich zusammen viel mehr erreichen kann und weil man natürlich auch voneinander lernen kann. Und in diesem Zusammenhang spielt dann natürlich Mexiko eine wichtige Rolle. Einmal, weil es das größte Land in diesem Verbund ist und zum anderen, weil es da schon seit über 30 Jahren Projekte gibt und insgesamt rund 140 aktive Kolpingsfamilien. Da kann man sich also viel abgucken von den kleinen Ländern. Zum Beispiel dieses Projekt hier. Ein Café mitten in der Hauptstadt Mexiko-Stadt, wo aber noch viel mehr passiert, als dass nur Kaffee verkauft wird.
In Café Kolping gibt es alles, wovon Kaffeeliebhaber träumen. Latte Macchiato, Cappuccino, Eiskaffee und noch vieles mehr. Im armen Stadtteil Martin Carrera ist das gemütliche Lokal mit den Backsteinmauern und den großen Fenstern zu einem echten Treffpunkt geworden. Das Besondere, die Mitarbeiter sind Jugendliche.
Es sind Teenager zwischen 16 und 19 Jahren. Manchmal rebellieren sie ein bisschen oder haben keine Lust zu arbeiten. Aber letztendlich sind es gute Jungs und Mädchen, die ihre Arbeit erledigen und die verstehen, was zu tun ist. Klar ist es manchmal schwierig, aber die Arbeit gefällt mir.
Toni ist Köchin und zeigt den Jungen und Mädchen, wie man kleinere Speisen zubereitet. Aber sie lernen noch mehr. Selbstbewusstsein, Disziplin, Teamwork. Berufsvorbereitende Maßnahmen könnte man das Ganze nennen. Finanziert übrigens durch die Sternsinger-Aktion der Kolping-Jugend. Der 19-jährige Thomas ist schon länger dabei. Statt auf der Straße rumzuhängen oder Drogen zu nehmen, bekommt er hier eine echte Perspektive.
Ich habe mir gedacht, nach der Schule lasse ich mich zum Barista ausbilden. Das ist ein bisschen teuer und deshalb verdiene ich mir hier auch etwas Geld. Aber ich hoffe, in Zukunft habe ich irgendwann mal eine eigene Cafeteria.
Ein eigenes Café. Abel Martinez hat das schon geschafft. Wir wechseln den Stadtteil und landen im quirligen Viertel Moderna. Dort betreibt der 50-Jährige das Son de Cuba. So richtig läuft der Laden erst, seit er sich im Projekt Pro Empleo in Zusammenarbeit mit dem Kolpingwerk weitergebildet hat.
Ich hatte ja schon das Café, aber ich hatte nicht das Handwerkszeug, um die Verwaltung und die Buchhaltung machen zu können oder einen perfekten Service. Wir hatten vorher gar keine Kontrolle über die Produkte, die wir verkauft haben, aber durch die Kurse habe ich einen besseren Überblick über das Geschäft.
Pro Empleo heißt für Arbeit und hilft arbeitslosen Mexikanern in die Selbstständigkeit mit Weiterbildungskursen und praktischen Tipps. Wir sind mittlerweile im Bundesstaat Veracruz am Golf von Mexiko angekommen, in der Stadt Fortin. Hier musste sich Alicia Flores Arias mit einem Mittagsimbiss eine neue Existenz schaffen, als nämlich ihr Mann sie verlassen hat.
Ich war schüchtern, aber jetzt bin ich es nicht mehr. Die Kurse haben mir unglaublich geholfen, besser auf Menschen zuzugehen.
Die Anschubfinanzierung kam von Kolping. Aber so langsam können Alicia und ihre Mitarbeiterinnen von den Einnahmen leben. Und sie denken sogar schon über eine Vergrößerung nach. Große Pläne hat auch die Kolpingsfamilie aus dem benachbarten Lugares. Sie stellt die scharfe Salsa-Matcha-Soße her aus gepressten Chilischoten. Mitarbeiter Enrique Sanchez Aparicio.
Für mich ist es wichtig, weil wir dabei zu den mexikanischen Wurzeln zurückkehren. Wir bewahren die Tradition und dadurch wird die Kultur geschützt, aus der wir kommen. So geht nichts verloren.
Die Salsa-Matcha wird bereits in Supermärkten verkauft. Die Kolpingsfamilie möchte demnächst vielleicht eine Genossenschaft gründen, um noch professioneller ins Geschäft einsteigen zu können. Eine Genossenschaft. Diesen Traum haben die Kaffeebauern von Majoval schon 1995 verwirklicht. Und damit kommen wir zur letzten Station unserer Reise. Wir sind in Chiapas, dem südlichsten Bundesstaat Mexikos. Kaffeebauer Antonio Gómez Núñez.
Nosotros como organización, como campesino en este estado de Chiapas.
Wir als Organisation, als kleine Bauern aus Chiapas fühlen uns stolz, dass wir unseren Kaffee nach Deutschland exportieren, dass die Kolping-Familien unseren Kaffee trinken.
Familia Kolping estén tomando nuestro producto de café.
50 bis 60 Tonnen gehen jedes Jahr nach Deutschland und werden im Sauerland zum mittlerweile schon bekannten Tatico-Kaffee geröstet. Die Campesinos sind dadurch unabhängig von den Zwischenhändlern und bekommen faire Preise. Eine große Erfolgsgeschichte neben vielen kleinen Erfolgsgeschichten. Geschichten, die ein Land wie Mexiko dringend braucht.
engagierte Projekte von Kolping in Mexiko. Steffi Schmitz hat sie vorgestellt und gleich reisen wir nochmal ein bisschen weiter südlich in die Länder, wo der Kaffee dann tatsächlich angebaut wird und warum das so problematisch ist und warum die Kaffeebauern damit meistens nicht besonders viel verdienen, das klären wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Wenn man über das Thema Mittelamerika spricht, dann ist auch das Thema Kaffee nicht weit, denn viele der Länder in Mittelamerika sind Kaffeeproduzenten und im besten Fall oder vielleicht auch nicht immer im besten Fall für die Kaffeebauern landet dieser Kaffee dann bei uns in den deutschen Supermarktregalen zu einem gar nicht mal so hohen Preis. 3 Euro vielleicht, 5 Pfund Kaffee. Wer sich richtig Mühe gibt, der findet bestimmt auch noch günstigere Preise. Aber 3 Euro, das ist so plus minus der normale Preis, den man hierzulande im Supermarkt 5 Pfund zahlt. Ja, und wer ein bisschen darüber nachdenkt, der kommt vielleicht auch von selber drauf, dass für so wenig Geld eigentlich nicht der Händler, der Zwischenhändler, die Lieferanten und die Kaffeebauern selbst so viel verdienen, dass es am Ende zum Leben reicht. Und meistens, wenig überraschend ist das schwächste Glied der Kette der Kaffeebauer, bei dem der Preis gedrückt wird. Darum geht es auch im Projekt des Monats, das wir wie immer an dieser Stelle vorstellen. Das ist ein Projekt, das dem Kolpingwerk in diesem Monat ganz besonders am Herzen liegt und für das sie dort ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen wollen. Und es geht um Kaffee, Sie haben sich fast schon gedacht, und zwar um Kaffee aus Honduras. Es geht um die Zertifizierung dieses Kaffees und hier bei mir im Studio ist Simone Lehmann. Sie hat soeben schon mit uns über Zentralamerika gesprochen. Sie ist Zentralamerika-Referentin und Frau Lehmann, vielleicht beschreiben Sie uns erstmal, in welcher Situation leben die Kaffeebauern eigentlich in Honduras? Wie muss man sich das vorstellen?
Ein Großteil des Kaffees, auch den wir im Supermarkt kaufen, wird ja in gewissen Höhenlagen produziert. Und man muss sich das schon so vorstellen, dass die Hänge so steil sind, dass ich persönlich da Schwierigkeiten habe, auf meinen 2 Beinen zu bleiben und ich keinen 20 Kilo Kaffeesack noch auf meinen Schultern liegen habe, sondern einfach nur zur Besichtigung der Pflanzen da unterwegs bin. Also man sieht einfach, mit welcher physischen Anstrengung da jede einzige Kaffeebohne dem kleinen Stück Land abgerungen wird und welcher immenser Aufwand da betrieben wird, das sieht der Käufer einfach nicht. Es ist ja schon auch so, dass es eine weltweite Kaffeeüberproduktion gibt, sodass natürlich auch die großen Kaffeeeinkäufer auch in einer sehr günstigen Verhandlungsposition sind. Viele der Kleinbauern sind im Extrem von diesem Kaffee abhängig. Es ist deren Haupteinnahmequelle und lassen sich da dann auch gerne von den Zwischenhändlern erpressen, weil die Zwischenhändler genau den Kaffeemarkt kennen. Viele unserer Kaffeebauern haben auch selber gar kein Fahrzeug, sprich sie sind darauf angewiesen, dass der Zwischenhändler mit der gewissen Logistik und den Kontakten zu den großen Aufkäufern ihnen den Kaffee abkauft und dann kann dieser Zwischenhändler auch beliebig den Preis drücken, sodass teilweise die Kleinbauern unter den Produktionskosten bleiben, wenn sie diesen Kaffee verkaufen.
Aber dann machen die ja Verluste.
Genau so sieht das aus. Und da fangen wir eigentlich an, dass viele der Kleinbauern vielleicht gerade mal die Grundschule abgeschlossen haben. Einige sind Analphabeten, sodass sie auf jeden Fall diese Kostenrechnung, die macht der Kleinbauer an sich nicht, sondern das akkumuliert sich mit der Zeit und er sieht nicht, dass unter dem Strich er diese Verluste macht.
Das heißt, die sind nicht nur in einer schlechten Verhandlungssituation, weil es ein Überangebot an Kaffee gibt, sondern sie lassen sich auch noch über den Tisch ziehen, sagen wir
so. Sie sind halt abhängig davon, wenn ihnen nur der Zwischenhändler, teilweise wissen sie das vielleicht sogar auch in einen Ausnahmen, aber dem bleibt keine andere Wahl. Wenn ich meinen Kaffee jetzt nicht diesem Zwischenhändler zu dem unverschämt günstigen Preis, der unter meinen Produktionskosten liegt, verkaufe, dann bleibe ich auf meiner Ernte sitzen. Und dann habe ich gar keine Einnahmen. Und dann ist mein Verlust natürlich noch größer.
Wir sprechen über ein Projekt in Honduras, Ihr Projekt des Monats, also das Projekt des Monats vom Internationalen Kolpingwerk. Dieser Kaffee aus Honduras, wie schmeckt denn der? Ist der so gut, dass man den hier problemlos auf unserem Markt verkaufen kann?
Leider nicht. Und da fängt halt eben dieses Projekt an. Es gibt ja unglaublich viele unterschiedliche Kaffeesorten. Man kann in der Art der Produktion nicht nur, sage ich jetzt mal, beim Anpflanzen und Ernten der Pflanze, sondern auch danach schon in diesen kleineren Schritten. Viele der Kleinbauern verkaufen die sogenannten nassen Kaffeekirschen, also sieht der wirklich aus wie unsere Kirsche, kriegen dadurch natürlich einen noch geringeren Preis. Also dass man einfach mit denen mal anfängt zu sagen, Wo stehst du in dem Prozess? Wir haben da ungefähr 100 verschiedene Kaffeebauern. Die einen rösten schon selber, die nächsten pflücken einfach nur die Kirsche ab vom Strauch und verkaufen die. So, und da geht es jetzt eben darum, diese sehr extrem unterschiedlichen Qualitäten insgesamt zu heben, weil das sind so kleine Mengen von den kleinen Bauern, dass sich ein Export eines einzelnen Kaffeebauers natürlich nicht lohnt. Und wenn man eben diesen Kaffee vermischt, dann reduziert sich durch die geringere Qualität einiger weniger Kaffeebauern natürlich auch das Gesamtpaket des Kaffees. Und da setzen wir halt jetzt an. Einige sind schon sehr gut in ihrer Qualität, sind auch teilweise schon zertifiziert, aber das sind halt eher die Ausnahmen.
Darum geht es in Ihrem Projekt des Monats um die Zertifizierung. Sie haben das gerade schon angesprochen. Was bedeutet jetzt konkret die Zertifizierung?
Also erstmal fängt es eben damit an, die Qualität insgesamt zu verbessern, damit man überhaupt diese Grundbedingungen einer Zertifizierung erreicht. Und Zertifizierung heißt jetzt in diesem Kontext eine Öko-Zertifizierung, sprich, dass halt nach ökologischen Anbaukriterien der ganze Prozess verläuft, damit man eben dann einen besseren Marktpreis erzielen kann. Viele der Kleinbauern produzieren schon nach ökologischen Grundsätzen, teilweise auch gezwungen, weil sie nicht das Geld haben, chemische Produkte einzusetzen, und haben aber leider nicht dieses Zertifikat, was denen ermöglichen würde, für dieses bessere Produkt auch einen höheren Preis zu erzielen.
Das heißt, es geht tatsächlich darum, dass jemand vorbeikommt und das prüft und sein Siegel draufsetzt und sagt, das ist ökologisch angebaut. Das heißt, das Ziel ist es, irgendwann mal hier im Supermarkt zu stehen, als ökologisch angebauter und fair gehandelter Kaffee?
Noch nicht mal unbedingt, weil dieser Export nach Deutschland oder wohin auch immer ist natürlich auch mit sehr vielen Hürden und Tücken und Schwierigkeiten verbunden, die wiederum dann auch mit, sehr strengen Vertragsklauseln verbunden sind. Wir sprechen halt eben von Kleinbauern. Von daher ist es jetzt nicht so das unbedingt erstrebenswerte Ziel, dass es darauf hinausläuft. Primär erstmal geht es darum, die Qualität zu verbessern, das auch zertifiziert zu bekommen und vielleicht sogar auch auf dem lokalen Markt an wen auch immer Zwischenhändler, die dann aber schon einen höheren Preis erzielen, weiter zu verkaufen. Aber eben auch gleichzeitig parallel dazu zu gucken, wie kann ich quasi meine Produktion auch diversifizieren, also breiter streuen, dass ich nicht nur vom Kaffee abhängig bin. Denn wir haben es leider immer wieder in verschiedenen Regionen Lateinamerikas, aber auch weltweit, dass der Kaffee sehr anfällig ist für verschiedene Krankheiten oder auch Schädlinge. Und dann aber auch der Kaffeepreis sehr stark fluktuiert. Das heißt, wenn die nur vom Kaffee ausschließlich abhängig sind als Haupteinnahmequellen, kann es dann immer mal wieder zu großen Einbrüchen kommen. Und darauf zieht das Projekt halt auch ab, um zu sehen, wir stärken euren Kaffeeanbau einerseits, andererseits erarbeiten wir oder bestärken euch darin, auch andere Produkte anzubauen.
Warum Zertifizierung so wichtig ist, wenn Honduras Bauern auch von ihrem Kaffee leben wollen. Das ist das Projekt des Monats vom Internationalen Kolpingwerk und erklärt hat uns das Simone Lehmann. Ja, und wenn Sie dieses Projekt unterstützen möchten, dann finden Sie den Link zu diesem Projekt und weitere Infos auch bei uns im Internet unter www.domradio.de. Da können Sie die ganze Sendung auch nochmal nachhören. Und das war Domradio weltweit. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid und ich sage Tschüss und wünsche Ihnen auch eine gute Woche.